Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
In Leipzig geht morgen das 65. internationale Festival für Dokumentar- und Animationsfilm zu Ende, das erstmals seit 2 Jahren wieder komplett vor Ort stattfinden konnte. Das hat vor allem den Festivalleiter Christoph Terhechte gefreut, der ja noch ganz frisch in dieser Funktion war, als wegen der Corona-Pandemie alles auf Online- und abgespeckte Hybrid-Variante umorganisiert werden musste. Nun also wieder Festival mit Publikum vor Ort. Heute Abend wurden die goldenen und silbernen Tauben vergeben. Und darüber möchte ich jetzt mit unserem Kritiker Matthias Dell sprechen, der die Woche über in Leipzig war. Hallo und guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Bevor wir zu den Preisen und den Filmen kommen, wie fanden Sie es denn, das erste richtige Festival nach diesen 2 Pandemie-Ausgaben?
Da würde ich die Freude von Christoph Terhechte teilen, dass man wieder da ist. Und gleichzeitig war aber deutlich spürbar, dass doch alles eine Nummer kleiner ist als 2019. Also weniger Filme, kleinere Säle, auch weniger Menschen da drin am Anfang zumindest, weniger Partys in auch kleineren Räumen. Das muss nicht alles schlecht sein, weil ja die Zahl der Arbeiten, die da gezeigt werden, nicht unbedingt was über die Qualität sagt. Aber so ein Festival lebt natürlich auch davon, dass es irgendwie Ansturm gibt und Fülle und Begeisterung. Und da muss man jetzt gucken, wie es in den nächsten Jahren sich entwickelt.
Im internationalen Wettbewerb wurde ein kolumbianischer Film ausgezeichnet, Angel 69, also in etwa Angel 69. Was ist das für ein Film?
Das ist ein Hybrid. Theo Montoya, der Regisseur, erzählt, dass er eigentlich einen Spielfilm machen wollte, einen dystopischen Science-Fiction-Film über das Leben in Medellin. Das ist ja diese Stadt, die bekannt ist durch das Drogenkartell von Pablo Escobar, der dann 1993 gewaltsam stirbt. Und er wollte es gerade erzählen für seine Generation, der um die 30-jährigen, jungen, queeren Menschen, die halt aufgewachsen sind in dieser Stadt, meistens vaterlos, weil diese Väter auch alle irgendwie in diese Gewalt verstrickt waren oder drunter gelitten haben. Und einmal sagt er auch, Escobar sei für seine Generation die einzige väterliche Bezugsperson gewesen, die sie so kannten. Und der dokumentarische Ansatz kommt dann in diesen Film hinein, indem er praktisch Castings mit seinen Freunden macht, also aus dieser jungen und queeren Szene, um sie für diesen Film zu casten und befragt sie dann nach ihren Träumen, Wünschen und Hoffnungen.
Und ist es ein guter Film?
Ich finde schon, es ist sehr gekonnt, wie er es schafft, diese an sich nüchternen Interviews mit diesem hypnotischen Stil von Alltagsbeobachtung und auch sehr stilisierten Feierbildern zu vermischen. Was interessant ist, die Stimme von Montoya wirkt auch sehr entrückt, in gewisser Weise fast zu alt und zu desillusioniert für einen 30-Jährigen. Einmal sagt er, das ist auch wie so ein Science-Fiction-Ding fast, es gäbe für seine Generation keine Vergangenheit und keine Erinnerung. Und das erklärt dann ganz gut diesen traumverlorenen und auch todessehnsüchtigen Tonfall, den da viele haben. Dafür steht ja auch dieser Titel, dieses Angel, ist ja ein Wortspiel aus dem spanischen Wort für Engel und dem englischen Wort für Hölle. Und es ist auch so dann, dass in dem Film Leute sterben, die praktisch eben noch gecastet werden sollten, entweder an Überdosis oder Selbstmord. Und so bleibt so ein bisschen die Aufgabe des Filmes am Ende auch, den Traum dieser jungen Leute von der Nachwelt erinnert zu werden, zu erfüllen, indem sie in diesem Film vorkommen.
Hört sich nach hartem Tobak an. Im deutschen Wettbewerb heißt der Gewinner, die toten Vögel sind oben. Geht es da auch ums Sterben?
In gewisser Weise ja, und da ist der Toberg vielleicht ein bisschen älter, weil das darum geht, dass die Filmemacherin Sönje Sturm die Geschichte ihres Urgroßvaters Jürgen Friedrich Maat erzählt. Der wurde 1882 geboren, ist 1940 gestorben, war eigentlich Bauer in Schleswig-Holstein und kam aus dem Ersten Weltkrieg zurück, um dann ein Stück seines Landes zu verkaufen, weil er eben Fotograf und auch Naturforscher werden wollte. Und es liegt da sehr nahe, dass es ihm eigentlich so ein bisschen ging wie diesen jungen queeren Menschen in Medellin, dass er über diese Traumata der Weltkriegserfahrung irgendwie nicht drüber weggekommen ist oder damit irgendwas anders anfangen musste als dieses Bauerdasein und hat dann eben angefangen, auch war irgendwie auch äußerlich eine auffällige Erscheinung und hat eben angefangen dann künstlerisch zu arbeiten und in seinen Bildern, also diesen Naturaufnahmen, da steckt auch sehr viel drin von dem Wechselspiel von Tod und Leben von Tieren, die er eben fotografiert hat, wie eine Museumsleiterin im Film erklärt.
Erst in dieser Menge der Fotografien jetzt eigentlich, die hier ausgebreitet sind, erkennt man ja, dass der Vogel eben gar kein lebendiger Vogel ist, sondern sozusagen ein Präparat, was in die Natur gesetzt wird. Also mir war das vorher nicht begegnet. Dieses Moment zwischen lebendig und tot, ist das natürlich auch was zeitgenössische Künstler heute, glaube ich, fasziniert.
Und das wird dann so ein bisschen Tobak, weil solche Bilder haben natürlich was extrem Faszinierendes und gleichzeitig was auch irgendwie Erschreckendes, wenn da eben tote Tiere abfotografiert sind, aber das eben sehr geschickt. Und was auch noch interessant ist, oder der Clou vielleicht auch dieser Geschichte heute, dass er eben Sachen dokumentiert hat, wie zum Beispiel die Trockenlegung eines Moores, das heute wieder renaturiert wird zum Zwecke der Biodiversität, wo da kommt einem also aus einem Film plötzlich die Vergangenheit als Gegenwart entgegen. Das ist auch ein merkwürdiger Effekt gewesen.
Ein Festival ist ja auch immer eine Bühne, um bestimmte Debatten, um bestimmten Debatten Raum zu geben. Wie fällt denn da jetzt die Bilanz von Christoph Terhechte aus bei diesem seinem ersten richtigen Festival?
Also anders als seine Vorgängerin zum Beispiel, die ja das auch benutzt hat für konkrete filmpolitische oder strukturelle Maßnahmen, ist der Hechte da nicht so der Typ für, würde ich sagen. Das war auch an dieser sehr schlanken Eröffnung, wo es wenig Reden gab und auch einen Film, der nicht uninteressant war, aber auch relativ gefällig. Da ist er also nicht so interessiert, würde ich sagen. Wichtig waren ihm da die Solidaritätsadressen an die Ukraine und die Frauen in Iran. Und reagiert, wie er das nannte, wurde darauf mit Programmen, was natürlich im Falle Iran nicht mehr ging, weil das so kurzfristig war. Aber im Falle Ukraine schon. Da wurden also Filme gespielt, die etwa auf den Kiewer Docu-Days nicht laufen konnten, weil das Festival gerade kriegsbedingt nicht stattfinden kann. Und dazu passt dann vielleicht ganz gut als quasi Abschluss, dass der Publikumspreis des Leipziger Festivals an den Film Drei Frauen von Maxim Melnik ging, der so beginnt.
Ich habe mal vom Dorf Stužice gehört. Es liegt irgendwo in den Karpaten. Auf Ukrainisch bedeutet der Name des Dorfes etwas Kaltes. Sowas wie kalter Ort. Ich wollte wissen, wer da lebt.
Das ist jetzt gedreht, logischerweise vor dem 24. Februar diesen Jahres und ist jetzt eben so ein kleiner Ort an der Grenze zur Slowakei und Polen. Kein großer Wurf, eine aber sehr zugewandte Beobachtung dieser drei Frauen, eine Bäuerin, eine Postbotin und eine Biologin, auch immer auch wieder eine Parallele. Und es zielt aber sehr stark natürlich aufs Komische, aufs Eigensinnige dieser Frauen und dieses Dorfes. Was dann aber wenn man sich die Weltlage anguckt, die ja gerade nicht so schöne Schlagzeilen liefert, eben so eine Art Comic Relief darauf ist, also die Befreiung quasi durch Komik in den Zeiten des Krieges. Und das hat ja dann irgendwie auch etwas.
Matthias Dell, über die Preise beim DOC Leipzig Festival. Ab Montag sind 10 ausgewählte Filme eine Woche als Stream deutschlandweit zu sehen. Und am Schluss, Sie haben es gehört, die Verbindung war nicht so gut. Dafür entschuldigen wir uns ganz herzlich.